Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immobilienmanager-Podcast im Talk. Heute spreche ich mit Eva Beppler. Eva ist Senior Talent Acquisition Partner bei Linesite. Linesite ist ein international tätiges Unternehmen für Bau- und Projektberatung mit Hauptsitz in Irland und über 50 Jahren Erfahrung. Dublin, Irland, da klingelt bei dem einen oder anderen vielleicht was, denn das ist die Wiege der Datacenter-Industrie. Ja, man mag es kaum glauben, aber Datacenter wurden in Irland geboren. Eva beschäftigt sich ganz viel mit Datacentern und vor allen Dingen auch, welche Menschen es braucht, um Datacenter zu realisieren, denn der Bedarf in Deutschland ist riesengroß. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, in dem wir nicht nur über Linesite sprechen, sondern auch natürlich über Eva, was sie bewegt und wie es eigentlich ist, bei einem irischen Unternehmen zu arbeiten. Freuen Sie sich auf die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Dann darf ich begrüßen in meinem nächsten im Talk-Podcast Eva Beppler. Du bist Senior Talent Acquisition Partner bei Linesite. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir fangen erstmal mit den drei leichten Einstiegsfragen an, bevor wir ein bisschen darüber reden, was Linesite eigentlich macht und wofür ihr in Deutschland bekannt seid. Meer oder Berge?
Meer. Viel entspannter.
Viel entspannter, okay.
Genau. Einfach auf der Liege liegen, Buch lesen. Finde ich, ich habe jetzt gerade frisch ein Kind gekriegt. Hört sich für mich einfach viel entspannter an, als mit der Kraxe über den Berg zu laufen.
Ja. Kann ich nachempfinden. Eine Kraxe wird verdammt schwer auf Dauer.
Ja, es ist jetzt schon schwer. Deshalb doch mehr generell einfach ist entspannter. Selbst wenn das Wetter schlecht ist, finde ich einfach den Ausblick in die Ferne am Meer für mich entspannter.
Das kann ich gut verstehen. Früh Aufsteherin oder Nachteule? Die Frage hat sich jetzt eigentlich erledigt, weil du gerade ein Kind gekriegt hast.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin tatsächlich vorher auch schon immer früher dran gewesen, wenn es die Arbeit möglich macht, war ich auch früher schon immer die lieber um 8 angefangen hat als um 10. Aber ja, das Kind zwingt einen dann wirklich zum Ultra-Frühaufsteher. Für mich ja. Ist quasi jetzt schon Nachmittag.
Und man gewöhnt sich nie dran, das ist der
Nein.
große Nachteil.
Ja, ich freue mich auf die Pubertät. Die Kollegen beschweren sich zwar immer, dass sie dann gar nicht mehr aufstehen, aber ja, da freue
Herrlich.
Ich mich.
Ja, da denke ich auch. Ist eine Win-Win-Situation.
Ich verstehe gesagt, ja? auch die Aufregung nicht, aber gut.
Perfekt. Und jetzt mal, wenn du so die letzte Frage, wenn du so an deine berufliche Rolle denkst, was fasziniert dich so ganz persönlich, besonders an der Aufgabe, so Teams für komplexe Hightech-Projekte aufzubauen?
Also mich freut es eigentlich, mich fasziniert, dass es nicht so einen Standard gibt, ja, dass man nicht sagt, ich suche jetzt eine Position, die gibt es halt so die nächsten 10 Jahre, sondern dass gerade in dem Hightech-Bereich oder bei Rechenzentren sich da so viel, also da gibt es ja jedes Jahr neue Technologien, gerade jetzt mit dem Thema KI, dass sich da auch die Anforderungen an ganz einfach Bauleiter so verändern immer. Das finde ich eigentlich spannend, dass man da wirklich täglich neue Sachen lernt. Und dass man halt eben mit ganz verschiedenen Leuten auf der ganzen Welt arbeitet, weil es eben in dem Hightech-Bereich nicht so ist, dass man alle Leute im Radius von 100 Kilometer findet, sondern dass man die auf der ganzen Welt suchen muss, weil es einfach Bauprojekte sind, die es jetzt nicht schon wie jetzt Häuser zum Beispiel zuhauf überall gab, sondern wo es einfach nur ganz wenig Leute sind, die das überhaupt kennen. Das fasziniert mich eigentlich so am meisten, so dieses Internationale und dass man im Prinzip jeden Tag eine neue Stelle kennenlernt, gefühlt.
Dann klär uns mal ein bisschen auf, was macht Linesite, außer dass ihr aus Irland kommt?
Okay, was machen wir? Gute Frage. Wir beraten Unternehmen bei komplexen Bauvorhaben, also vor allem in Deutschland im Rechenzentrumbereich und im Life Science-Bereich. Sprich, wenn ein Pharmaunternehmen eine neue Fabrik bauen will, um einen Wirkstoff herzustellen, da beraten wir die. Oder im Prinzip die großen Internetfirmen, die Rechenzentren gerade zuhauf, vor allem in Frankfurt bauen, die beraten wir schon wirklich dabei, wo finde ich überhaupt ein Grundstück, wie ist es da mit der Infrastruktur, aber auch was muss ich während der Bauphase bei den Kosten beachten. Auch vertragliche Sachen sind natürlich oft amerikanische Unternehmen, die hier bauen, die kennen sich jetzt mit dem BGB, VOB etc. vielleicht nicht so gut aus und suchen da einfach einen Partner vor Ort, die das komplette Projektmanagement begleiten und da versuchen wir zu helfen.
Und was ist genau deine Rolle dabei in dem ganzen Prozess?
Meine Rolle ist, ich bin recht sicher, dass ich das auch gut mache, Kollegen für die einzelnen Teams zu finden, dass wir im Prinzip vom Plan her im Zeitrahmen bleiben, pünktlich die entsprechenden Rollen füllen zu können, die so ein Bauprojekt braucht, um dort natürlich dem Kunden die Dienstleistung wie versprochen liefern zu können.
Jetzt stelle ich mir vor, dass wir im Datacenter-Bereich natürlich in einem sehr speziellen Bereich unterwegs
Ja.
sind, in dem wir sehr spezielle Menschen, Ingenieure irgendwie aus dem Construction-Umfeld brauchen. Wie sieht denn da so da gerade der Fachkräftemangel aus in dem Bereich?
Sehr, sehr groß, muss ich sagen. Also fängt schon bei der Ausbildung an. Es gibt noch keine Ausbildung dafür. Also klar, es gibt Bauingenieure, die gibt es schon immer. Aber so diese Spezialisierung, es gibt Hoch- und Tiefbau an den Unis oder an den Hochschulen. Es gibt jetzt langsam die ersten Dozenten, die über was über Datencenter erzählen. Das heißt, es gibt jetzt nicht Leute, die von der Uni kommen und sagen, ich kann das. Dann gibt es generell noch nicht so viele Datencenter weltweit oder europaweit, wie es jetzt andere Hotels oder Häuser gibt. Das heißt, da ist es ganz, ganz schwer, Leute zu finden, die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennen. Was ist so das Rechtliche, gibt zu beachten. Aber im Prinzip ist es halt auch wahnsinnig schwer, überhaupt Leute zu finden, die schon mal an so einem Bauprojekt beteiligt waren. Deshalb ja, sieht der Fachkräftemangel da leider, leider sehr schlecht aus. Also wer da Lust hat, das mal zu machen im Datencenter-Bereich, hat da, glaube ich, sehr gute Chancen, auch beschäftigt zu bleiben die nächsten Jahre.
Muss man da besondere Qualifikationen mitbringen für Datacenter? Also gibt es einen besonderen Unterschied
Ja.
zwischen einem Datacenter oder einer Büroimmobilie?
Also vor allem das Innenleben halt. Also von außen ist es, glaube ich, relativ langweilig architektonisch, sage ich mal. Es ist halt ein grauer Kasten. Das Innenleben, also man muss wirklich Spaß an den ganzen technischen Gewerken haben. Also vor allem Elektro, Klima. Also natürlich, wenn man sich auch daheim so eine Platine ganz banal am Computer vorstellt, es darf nicht zu kalt, es darf nicht zu nass, es darf wie auch immer. Und im Datencenter-Bereich ist es natürlich alles nochmal sehr, sehr viel empfindlicher und natürlich auch sehr, sehr viel schützenswerter noch. Das heißt, man muss da sich wirklich sehr gut in diesen Gewerken auskennen, aber auch Elektro, das ist sehr kritische Infrastruktur. Da sind ja teilweise hochsensible Daten, wo, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr viel geben würden, an diese Daten zu kommen, die da drin liegen. Das heißt, auch so Sicherheitstechnik ist sehr, sehr wichtig, Brandschutz. Also das ist wirklich nochmal von den Anforderungen was anderes, wie wenn ich ein Büro baue. Also das ist so die Spezialisierung oder die Herausforderung, auch im Recruiting Leute zu finden, die wirklich da so tief in diesen Details sind.
Also für alle Zuhörer, die schon mal eine LAN-Party zu Studentenzeiten gemacht haben, die könnten sich
Genau.
das schon mal mit ins Auge fassen.
Auf jeden Fall, wenn da noch Bauingenieurwesen dazukommt, ist das schon mal die richtige Richtung.
Aber was glaubst du, warum ist das so schwer, genau in diesen Projektarten Leute zu finden? Weil die Projektart noch nicht so bekannt ist, weil man nicht so genau einschätzen kann, wie groß ist eigentlich der Bedarf, was muss ich da eigentlich machen? Vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig wirkt.
Ja, langweilig glaube ich nicht. Also ich glaube, weil so AI, man hat da schon einen guten Bezug zu. Also wenn man sagt, die Rechenzentren explodieren, also kam jetzt, glaube ich, letzte Woche ganz, ganz großer Suchmaschinenbetreiber, hat, glaube ich, ein Investitionspaket hier in Frankfurt von 5,5 Milliarden angekündigt. Also es ist, glaube ich, ein super spannendes Feld, wo man viel lernen kann. Aber ich glaube einfach, es ist noch sehr abstrakt für vor allem junge Leute, weil es eben so in der Theorie nicht vermittelt wird, glaube ich. Und es gibt einfach noch nicht so viele Projekte in der Masse, dass es einfach die Leute gibt in der Masse, die da schon beteiligt waren. Und dadurch, dass es so kostspielige und zeitkritische Projekte sind, sind da Kunden auch oft nicht gewillt, sage ich mal, sehr unerfahrene Leute zu haben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man da sehr spezialisierte Leute braucht und dies einfach viele Bauvorhaben einfach in der Komplexität nicht vergleichbar sind, ne? Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Und ich glaube, was auch noch oder was ich immer mehr merke, die Sprachen tatsächlich. Das ist so ein ganz banaler Grund, dass viele Deutsche oder Deutsch als Muttersprachler, sage ich es mal so, Angst haben, oft in einem englischen Umfeld zu arbeiten. Und die Datencenter-Welt, also es kommt klassisch aus Irland, wir sind eine irische Firma, auch alle Generalunternehmer, auch die Betreiber, die sind alle, oder fast alle aus Irland, aus den Staaten. Viele haben da einfach, glaube ich, Hemmungen vor, zu sagen, okay, ja, ich habe Englisch, also ich sage mal, heutzutage ist Englisch jetzt auch nichts mehr, was man nicht in der Schule hatte oder im Studium, aber viele haben da noch Respekt vor. Zu sagen, ich habe einen Arbeitsalltag auf Englisch und allein das Bewerbungsgespräch merke ich, dass viele doch noch nervös sind, obwohl niemand von uns natürlich erwartet, dass jemand businessfluent ist. Aber das ist tatsächlich jetzt gar nichts fachlich Technisches, sondern die Sprache ist, glaube ich, auch noch ein großer Faktor.
Ist das auch die Hauptherausforderung, die Sprache, so wenn du so an das internationale Umfeld denkst?
Ja, also in beide Richtungen tatsächlich. Also ja, wenn wir deutsche Bewerber haben, manche stocken dann, wenn ich sage, okay, ich bin, muss ich sagen, so ziemlich die einzig deutschsprachige Kollegin im HR, Das ist dann noch entspannt, wenn ich sage, ja, mit dem Direktor, das nächste Gespräch ist dann komplett auf Englisch, wo ich dann schon so eine Schocksekunde merke und ja, kann ich dich nochmal anrufen, wenn ich Fragen habe und wo ich sage, kein Stress, ich habe nie selbst in England oder in den USA gelebt, bei mir hört man 100%, dass ich aus Deutschland komme. Ich glaube, es ist einfach eher so ein Mindset, also einfach, man muss sich trauen. Aber da haben viele, die dann schon sagen, ah nee, dann möchte ich gar nicht weitermachen im Gespräch. Umgekehrt ist es natürlich so, Datencenter sind, Deutschland ist generell vielleicht nicht Internet-Hauptland, wie man das vielleicht klischeehaft weiß. Deshalb Datencenter sind schon in anderen Ländern viel weiter. Das heißt, wir rekrutieren auch viel aus dem Ausland. Da ist wiederum das Deutsche das Problem, weil wir haben immer mehr, dass natürlich auch Nachunternehmer, Handwerker auf der Baustelle, die physisch wirklich arbeiten, die halt eben kein Englisch sprechen. Und da ist Deutsch natürlich auch was viele wiederum, auch wenn die schon auf B1 sind, die dann wiederum sagen, ah, ich traue mich aber nicht, Deutsch zu reden mit anderen. Mhm. Also das ist tatsächlich neben dem ganzen Fachlichen eine größere Herausforderung, als ich mir am Anfang vielleicht gedacht hätte.
Ist das denn generell ein Hindernis? Also wo kommen die Leute her, wenn ihr die aus dem Ausland oder die ausländischen Bewerber, wo kommen die meistens her? Und habt ihr da so Recruitment-Systeme, so wie andere deutsche Unternehmen das ja mittlerweile aufgebaut haben?
Ja, also erstmal Hindernis ist es in beide Richtungen nicht. Wo ich in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht habe, dass man halt Englisch- oder Deutschkurse anbietet. Mhm. Wo wir viel gucken, ist tatsächlich in Südafrika momentan, weil da das Ausbildungssystem sehr ähnlich zu dem irisch-englischen ist, wo ja eben so die Datencenter-Kunden herkommen. Mhm. Aus der Türkei haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem so in dem Bereich Planning. Mhm. Das und natürlich in Irland selbst, so das Mutterland der Datencenter, England ist ein Markt und eben so die nordischen Länder, wo es einfach viel mehr so diese Hyperscale-Datencenter aufgrund des Platzes schon gibt. Das sind eigentlich so Fokusländer von uns momentan, wo wir am Schauen sind.
Wenn du nach Bewerbern oder du Menschen bewerben sich bei dir, nach welchen Fähigkeiten suchst du die aus? Also welche besonderen Fähigkeiten brauchen die auch für so ein Marktumfeld?
Also wir gucken tatsächlich, also jetzt gar nicht so auf den akademischen Abschluss, weil da gibt es auch wieder ganz verschiedene, die kann man auch immer in den Ländern nicht so vergleichen. Wir gucken oder ich gucke vor allem, was für Projekte haben die Leute schon gemacht. Wie wir schon gesagt haben, Datencenter ist jetzt nichts, was es seit 25 Jahren gibt. Also jetzt den Kandidaten, der das seit 30 Jahren baut, den gibt es nicht, aber die halt erdverwandte Sachen gemacht haben. So Öl und Gas ist so eine Richtung, wo wir sehr gern gucken, gerade so aus den Emiraten, aus den Ländern, aus der Türkei kommen viele Bewerber, die Öl und Gas schon gemacht haben. Da gucken wir Fähigkeiten, also vor allem die halt eins der technischen Gewerke schon sehr gut als Bauleiter idealerweise oder Projektleiter betreut haben, die entweder sehr stark in diesem TGA-Bereich sind, im Elektro-Bereich. Da gucken wir so von den technischen Sachen drauf, was wir dann eher so zwischen den Zeilen versuchen zu erkennen, ist so dieses Interkulturelle. Also jetzt so Kandidaten, die jetzt ihr Leben lang in einer Stadt gearbeitet haben, sind in der Regel vielleicht nicht unbedingt passend für unsere Projekte.
Weil man schon quasi Kosmopolit ein bisschen mitbringen muss.
Ja, also man muss so ein bisschen, also selbst zwischen Iren und Deutschen, also man denkt das immer nicht und denkt, naja, wir sind ja alle in Europa, aber selbst da gibt es in der Arbeitswelt so krasse Unterschiede, wo wir auch merken, wo es trotzdem in den Teams zu Konflikten gibt. Also man braucht schon so ein bisschen so ein interkulturelles Mindset, würde ich sagen, dass man da auch Spaß dran hat, mit ganz unterschiedlichen Leuten zu arbeiten. Das ist so, finde ich, mit eins der wichtigen Soft Skills, die man mitbringen kann.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wie arbeitet denn der Ire im Vergleich zum Deutschen?
Also man kann es gar nicht so, also jetzt auf dem Papier glaube ich gar nicht so sagen, es gibt manchmal so eine Klickenbildung vielleicht, wie in der Schule. Das ganze Datencenter, der ganze Datencenter-Bereich kommt ja aus Irland, deshalb ist so ein bisschen, ja, wir sind Iren, wir wissen, wie das geht. Und dann kommt so der Deutsche, ja, aber Obacht, wir haben hier die SIGECOs und wir haben hier Richtlinien und da gibt es ja die und die Norm und wir haben auch die VOB. Ja, aber so geht das hier in Deutschland nicht. Wir haben doch unsere Standards und beide haben ja Recht auf ihre Art und Weise, dass da oft nicht so anerkannt wird, dass ja klar, in Irland, die machen das vielleicht auch schon länger. Da gibt es Projektleiter, die das tatsächlich schon seit 15 Jahren machen. Aber trotzdem ist es vielleicht wichtig, auf den Deutschen oder der in Deutschland die Erfahrung hat zu hören, weil es eben in Verträgen Unterschiede gibt, wie Sachen interpretiert werden. Aber auch wenn am Ende das Datencenter genau dasselbe kann, egal wo es steht.
Wie sieht denn ein irisches Unternehmen auf den deutschen Markt? Also wo sind vielleicht auch die Benefits für Deutschland?
Ja, also auf jeden Fall ist für uns als also jetzt von Linezeit-Perspektive aus, wir sehen Deutschland absolut als Fokusmarkt. Also hier ist sehr viel Potenzial, einfach weil es hier wahnsinnig viel Industrie gibt, die wiederum Rechenzentren brauchen, aber auch sehr viel in dem Hightech-Manufacturing, wenn man da so im Batteriebereich, Life-Science-Bereich, also wir sehen das als Land mit wahnsinnig viel Chancen und Möglichkeiten. Wir sind auch, also wir investieren auch wahnsinnig viel gerade in Personal, also wir stellen sehr viel Mitarbeiter gerade ein, auch so, sag ich mal, so als strategische Einstellungen. Ich glaube, was wir eben gerade schon angedeutet haben. Also ich glaube, Irland sieht uns so ein bisschen ja so als Bürokratiemonster in allen Bereichen. Also ich sehe das auch manchmal in HR, wenn dann, ich frage mich dann manchmal was, wir haben auch nicht wirklich, also wir haben auch keinen Personaler. Ich bin zwar eigentlich für Recruiting, ich sage, ah nee, so geht das aber nicht. Ja, wie, warum geht das bei euch so nicht? Ich so, ja, dann müssen wir den Schritt und den Schritt und den Schritt. Und ich glaube, so lässt sich das gut zusammenfassen, auch in den Bauvorhaben, dass, wie gesagt, am Ende das Ergebnis überall gleich ist, aber der Weg in Deutschland oft komplizierter ist. Und so sehen das die Iren auch. Also sie sagen immer, warum müsst ihr das so kompliziert machen? Ja.
Ja, die deutsche Gründlichkeit.
Genau. Also, ja, das ist.
Davon leben wir aber auch ein Stück weit. Es macht ein Stück weit ja auch unsere Kultur aus. Und
ist ja unser Charme auch, ne?
Ist auch unser Charme so ein bisschen. Ja? Wenn wir einen haben, dann den. Ja,
ja, oh Gott.
Wenn du. Was sind so die Hauptprobleme, wenn ihr Mitarbeiter aus dem Ausland akquiriert oder anwerben wollt, was das Thema Abschlüsse, Qualifikation, Anerkennung angeht?
Tatsächlich, da haben wir recht wenig Probleme. Also bei uns selbst, wir gucken jetzt gar nicht so, uns ist es am Ende egal, ob jemand einen Doktor, Master, Bachelor oder eine Ausbildung hat. Wir gucken wirklich rein auf die Projekterfahrung, holen uns da gegebenenfalls auch Referenzen ein. Also da haben wir relativ wenig Probleme, muss ich sagen. Es ist dann eher in der Anerkennung wiederum der Prozess dahinter, bis das anerkannt ist, dass der seine Arbeitserlaubnis kriegt. Das ist ein anderes Thema. Aber so, dass wir jetzt irgendwie nicht einschätzen können, was wir mit einem Abschluss machen sollen oder nicht. Dadurch, dass diese Großprojekte, wo wir nach Leuten suchen, international oft bekannt ist, merken wir, man kennt immer jemanden. Ah ja, das, also wenn ich dann bei uns einen Manager frage, ja, kennst du das Projekt dort in Dubai? Ja, kenne ich. Das hat so und so stattgefunden. Deshalb haben wir mit den Abschlüssen, muss ich sagen, toi, derzeit nicht große Probleme.
Dann muss ich das andere Fass natürlich aufmachen. Arbeitserlaubnisse und Visa.
Ja.
Welche Herausforderungen habt ihr da und was wünschst du dir da vielleicht auch?
Herausforderungen. Also das ist so eine Blackbox. Also das ist, glaube ich, das. Also man weiß so auf dem Papier, der ist Ingenieur, das ist eine Uni, die ist anerkannt hier. Da haben wir vielleicht sogar schon andere rekrutiert. Ingenieur ist ein Mangelberuf auch. Also da gibt es eigentlich nichts, was streitig ist. Trotzdem kann es 8 Monate dauern, bis der seinen Termin beim Arbeitsamt hat. Und wir können nichts tun, um das zu beschleunigen. Also klar, wenn sich irgendwas rausstellt, dass irgendjemand irgendwas Illegales gemacht hat oder so, darüber reden wir gar nicht. Aber es ist auf dem Papier, hat er jedes Recht in Deutschland zu arbeiten. Er bringt alle Voraussetzungen mit. Und trotzdem dauert das 7, 8, 9 Monate, bis er hier arbeiten darf. Es ist nicht nur die Baubranche, also wenn ich da in meinem HR-Netzwerk gucke, kann da, glaube ich, jeder dasselbe Lied singen, leider.
Ja, glaube ich. Erlebst du da regionale Unterschiede? Also funktioniert das in Frankfurt besser als in München oder in Düsseldorf?
Frankfurt ist eine Katastrophe, da kann ich es auch so am besten sagen, weil ich so mein HR-Leben lang immer in Frankfurt gearbeitet habe und das nicht nur beim jetzigen Arbeitgeber, schon leider davor auch schon sehr schlechte Erfahrungen machen musste, sodass tatsächlich wir Werkstudenten von der Baustelle schicken mussten, weil die nicht geschafft haben, ihren Termin rechtzeitig zu bekommen, um einfach, obwohl sie hier studiert haben, also einfach nur einen Stempel im Pass zu kriegen. Gut sind Kleinstädte, die sind nicht so überlastet, habe ich das Gefühl.
Und die verstehen wahrscheinlich den Need auch so ein bisschen besser, ne?
Also. Ja, das kann sein. Also ich glaube, die Großstädte sind halt einfach überlaufen, weil es kommen viele Studenten da an, es kommen viele Konzerne, die aus dem Ausland anstellen. Dann hat man natürlich sonstige Flüchtlingsströme oder die werden auch oft erstmal in die Hauptstädte geschickt. Die sind einfach überlastet. Also die einzelne Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter, die können nichts für. Es ist einfach, das System ist, ich weiß nicht, ob die sich noch Sachen faxen müssen. Das System ist, glaube ich, einfach kaputt. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis oder auch nichts total Verrücktes, was ich mir wünsche, aber.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja, wenn man für jeden Stempel irgendwie erstmal einen halben Tag Urlaub braucht und sich irgendwo anstellen
muss, um eine Nummer zu kriegen, das ist schon. teilweise ja um 4 Uhr morgens an. Also wie gesagt, ich hatte auch Situationen, wo Leute einfach ein paar Wochen nicht arbeiten konnten, kein Geld verdient haben und nichts, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Sie haben einfach den Termin nicht rechtzeitig gekriegt.
Lass uns doch noch ein bisschen über euch als Arbeitgeber auch reden.
Gerne, gerne.
Denn man redet viel gerade über Führung verändert sich, die Rolle des Arbeitgebers verändert sich, gerade in so einem Bereich wie bei euch, wo ihr ja quasi sehr qualifizierte und sehr spezielle Menschen braucht.
Ja.
Welche Erwartungen haben die eigentlich an einen Arbeitgeber wie euch?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man merkt, die Projektpipeline ist da und ich kann mich entwickeln. Also das merke ich immer wieder, das sind die ersten Fragen. Dass man jetzt nicht sagt, naja, ich komme da jetzt halt, ich mache das 2 Jahre und dann schauen wir weiter. Die wollen wirklich so den 5-Jahres-Plan haben, okay, was muss ich erreichen, um irgendwann selbst Führungskraft zu werden, den nächsten Schritt zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine große Erwartung. Dann Flexibilität, ein ganz großes Thema. Jetzt gar nicht, wir sind in der Immobilienbaubranche, Homeoffice ist da jetzt nicht so ein großes Thema, einfach ganz naturgegeben. Ein Bauleiter kann das jetzt nicht aus dem Wohnzimmer machen, aber einfach so eine gewisse Familienfreundlichkeit, dass man flexibel auf Situationen eingeht. Bei uns ist es so, dass Leute, die aus dem Ausland kommen, wenn da mal was ist in der Familie, dass wir denen ermöglichen, aus dem Ausland auch mal zu arbeiten, aus einem anderen Büro. Ich glaube, das ist ganz viel, was man für die tun kann. Und natürlich spannende Projekte. Ne? Aber ich glaube, als Arbeitgeber, das dem Mitarbeiter wirklich die große Wertschätzung zu geben und das Vertrauen, das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste, was man machen kann.
Jetzt hast du vorhin selbst schon gesagt, es gibt halt noch nicht so viele, die in dem Bereich besonders viel Erfahrung haben.
Ja.
Jetzt seid ihr als irisches Unternehmen natürlich aber in einem Land, wo schon viel Erfahrung ist.
Ja.
Das heißt, profitieren die davon irgendwie? Also habt ihr eine Schule, wo die Skills, die sie brauchen, vielleicht auch erlernen können bei euch?
Ja, tatsächlich. Wir haben so eine interne Akademie, das geht ein Jahr. Das ist dann wirklich auch mit so Case Studies, Präsentationen, wo es dann auch ein Zertifikat für gibt, wo jetzt auch schon die ersten Deutschen teilgenommen haben. Das versuchen wir auf jeden Fall möglich zu machen, wo man dann wirklich so diesen irisch-englischen oder angelsächsischen Ansatz auch lernt, gerade für die Leute, die jetzt die klassische deutsche Ausbildung eher haben oder aus einem anderen Land, also wir sind ja in ganz Europa verteilt, die jetzt nicht die klassische irische Ausbildung haben, die dann aber trotzdem da die internationalen Vorgehensweisen lernen. Das versuchen wir schon den interessierten Kollegen möglich zu machen, dass sie da sich auch weiterentwickeln, mit dem Ziel dann auch so eine internationale Zertifizierung, so ein Chartership zu bekommen im Quantity Surveying oder dieses MRIX-Zertifizierung. Mhm. Genau. Das ja, versuchen wir da schon möglich zu machen, soweit es geht.
Durchaus sehr anerkannt in der Branche. Aber
genau,
wenn ihr so internationale Teams habt, gut, es wird Englisch gesprochen, aber trotzdem habt ihr ja verschiedene Kulturen da in eurem Teams. Welche Rolle spielt da Führung und wie funktioniert das in so interkulturellen Teams?
Also Führung ist ganz wichtig, ganz viel Verständnis für die anderen zu haben und auch also wirklich so ein interkulturelles Feingefühl zu haben, dass manchmal Sachen gar nicht bös gemeint sind, sondern, also das merke ich selber, manche Kollegen, die sind dann immer sehr direkt, man denkt mir, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Ich bin selbst als Deutsche auch schon angeeckt, dass ich dann irgendwie das überhaupt nicht bös gemeint habe, sondern sehr direkt an meinen Kollegen in ihren, ja, bitte erstell mir den Arbeitsvertrag. Und dann hieß, Eva, da war es aber ein bisschen harsch. Und ich denke mir so, naja, ich habe gefragt, ob der seine Arbeit macht, so wie der Prozess das bestimmt. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe von Führung und auch so ein bisschen erklärt und die Leute an die Hand nimmt, ja. Dass wir haben beispielsweise, wenn man sagt Projektleiter, der Titel ist ja erstmal gleich, aber es sind ganz viele Leute, die von unterschiedlichen Projekten, unterschiedlichen Ausbildungen, unterschiedlichen Hintergründen einfach am Ende denselben Job machen sollen. Und da jemand, der sieht, okay, wer hat welche Stärken, welche Teams kann man zusammenführen, dass da wirklich der beste Output kommt und wie kann ich den Leuten das beibringen, dass am Ende jeder Projektleiter soll ja dasselbe machen. Ne? Ich glaube, das ist so die größte Anforderung an einen Manager oder das sollte ein guter Manager in den Teams machen.
Jetzt habe ich mir ganz viele Vorurteile für meinen nächsten Fragenblock aufgebaut. Nämlich, meine Vorstellung ist jetzt, du musst die Leute halt kennen. Also du musst ganz viel mit denen reden, wissen, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Soft Skills. Jetzt seid ihr im Datacenter-Bereich unterwegs, deswegen wäre mein nächster Punkt, wie datendriven seid ihr eigentlich im HR-Bereich? Ich stelle mir jetzt vor, gar nicht, weil ihr müsst ganz viel die Leute kennen, ja, und wissen, der kann nicht so gut mit dem und der ist gut mit dem und die Kulturen passen besser zusammen als die vielleicht. Ja.
Ja, also tatsächlich versuchen wir, also sehr data-driven, da wo es nötig ist und Sinn macht, versuchen aber nicht irgendwie, wir müssen jetzt Daten sammeln, wo es gar keinen Sinn macht. Genau, also wir versuchen es tatsächlich da zu nutzen, um erstmal so Marktdaten zu generieren. Dann nutzen wir, gibt es ja so Social-Media-Tools, dass man sagt, okay, wir suchen jetzt einen Projektleiter mit 10 Jahren Datencenter-Erfahrung, der auch Deutsch spricht. Da kann man ja verschiedene AI-Tools nutzen, um einfach mal zu gucken, okay, wie viele gibt es davon generell in Deutschland? Und naja, es gibt nur 10 Stück. Überhaupt, also hatten wir auch schon von den Anforderungen, können wir vielleicht auf das deutschsprachig verzichten oder können wir vielleicht darauf verzichten, dass er das hat, was können wir ihm am ehesten beibringen? Da nutzen wir schon sehr viel Daten, aber auch um einfach zu gucken, wo kommen Bewerbungsströme her, wie können wir das nachvollziehen, welche Marketingkampagne hatte wo einen Impact, einfach um unseren Markt und unsere Zielgruppe besser zu verstehen. Aber im eigentlichen Recruiting, das ist ein People-Business, also ich weiß nicht, wie schlau die Intelligenz noch wird. Deshalb vielleicht in 15 Jahren brauchst du auch keinen Mensch mehr, aber wirklich das Gespräch und auch zwischen den Zeilen zu verstehen, was wer kann und was er für Anforderungen auch an Arbeitgeber hat. Ich glaube, das kann derzeit keine KI. Ich will nicht niemals nie sagen, weil ich glaube, jetzt passiert schon viel mehr. Das hätte sich vor 20 Jahren keiner vorstellen können, aber ja, ich glaube, das ist wird mehr nach außen gedacht, was da im HR mit Daten und in künstlicher Intelligenz gemacht wird, als dass es in der Wirklichkeit der Fall ist.
Wo ich gleich eine Nachfrage zu KI stelle, jetzt mal Eva ganz unter uns. Wenn ihr, du hast, also ich stelle mir das total komplex vor, ne? Du hast 10 Leute weltweit gefunden, die für diese Stelle passen. Ja. Wünschst du dir da nicht manchmal, dass du einfach nur einen Dachdecker suchst oder sowas, wenn es so komplexe Stellen sind quasi?
So ein Dachdecker ist, glaube ich, auch nicht leichter zu finden.
Ja, das stimmt.
Ich renoviere gerade meine Wohnung daheim, also von daher, ich glaube, es ist nicht einfacher. Also manchmal denke ich mir schon, so einfach, sind wir so klassisch im Buchhalter, im Einkauf, da habe ich mal einen Stellenplan fürs ganze Jahr. Und ja, aber es ist dann ja auch irgendwo langweilig, ne? Wenn man irgendwie immer nur dieselben Profile hat und es ist, glaube ich, manchmal schneller. Ich beneide auch die Kollegen in Irland, die wirklich so für diese Corporate-Funktion zuständig sind. Die haben da ihren Stellenbesetzungsplan, also wie man sich so vorstellt. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, einfach so. Ja, es ist auch manchmal Frust, aber ich finde es spannend, einfach. Man lernt auch wahnsinnig viel. Also, dass ich mal so viel über Datencenter wissen würde und technische Begriffe kenne, hätte ich mir auch nicht gedacht. Früher. Von daher finde ich es spannend, auch wenn es tatsächlich manchmal frustrierend ist, wenn man weiß, wie wenig Leute es generell erst gibt und da dann halt auch erstmal den Hiring-Managern erklären muss, okay, wollen wir vielleicht die Ansprüche runterschrauben? Können wir denen nicht auch was beibringen? Mhm. Ja.
Ist natürlich super komplex, ne? Das ist wieder dieses Alte, was man früher hatte. Hätte ich einen 23-Jährigen mit 10 Jahren Berufserfahrung.
Genau.
Der 48 Sprachen spricht und nebenbei noch zum Hobby irgendwie Jetpilot hat.
Ja? Genau, also, und am besten schon 5 Datencenter gebaut hat mit AI-Komponenten und sagt, ja, wann ist ChatGPT auf den Markt gekommen? 22? Also, ja.
Ja, das ist super spannend.
Ja, also, auf jeden Fall.
Du hast gerade schon ein kleines Statement zu KI gemacht. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, gibt es für dich so einen, gerade für den HR-Bereich gesprochen, so einen Präzedenzfall, wo du sagst, boah, da wird mir KI super helfen oder da hilft sie mir heute schon total gut weiter?
Tatsächlich, wenn es so um ganz neue Stellen geht. Also manchmal kommt jemand zu mir, also ich glaube, jeder weiß, was ein Bauleiter ist. Ja, wir suchen einen, es fällt mir gerade, Commissioning-Experten für Ultra-Low-Voltage-Gewerke. Mhm. Ja, gut. Suchen wir mal. Also da hilft mir AI erstmal überhaupt, was ist das eigentlich? Weil für die Hiring Manager ist das natürlich, die schmeißen dann ihre Fachbegriffe, das sind auch Ingenieure. Das ist, ja, da hilft es mir ungemein erstmal, okay, dass ich ChatGPT frage, ja, was ist das eigentlich? Und schreib mir mal eine schmissige Stellenanzeige. Und das als Grundgerüst. Da sind natürlich auch immer viele Bugs noch drin. Mhm. Das kennt jeder, glaube ich, der auch privat schon was gesucht hat darüber. Aber dass ich einfach mal so ein Grundgerüst habe, wo ich sage mit dem Hiring Manager, wir setzen uns hin, hier, das ist mal so ein erster Draft. Geht das in die richtige Richtung? Da hilft es mir total, muss ich sagen. Also da und einfach, was ich gesagt habe, einfach mal zu gucken, da gab es jetzt 5, 6 Wörter, die mir in den Kopf geschmissen worden sind, was die Person mitbringen soll. Gibt es das eigentlich? Dass ich da AI nutze, um eben so Social Media wie LinkedIn mal durchzusuchen, wie viele sind da eigentlich registriert, die genau das schon gemacht haben, wenn es da weltweit vielleicht sogar erst 5 Datencenter gibt, die das gemacht haben. Also dann kann man das ja schon immer sehr gut damit eingrenzen und man sucht einfach schneller als dieses früher bei LinkedIn die ganzen Parameter einzugeben. Mhm. Da hilft es sehr.
Ja. Wenn ich jetzt Bock habe auf euch und auf das Thema, gibt es so, naja, gibt es so Buzzwords, die ich quasi mitbringen müsste? Also welche Mindestskills sollte ich quasi haben, um überhaupt dafür in Frage zu kommen? Und wo sagt man, das bringt es eigentlich nicht? Also muss ich Bauingenieur sein? Mhm. Muss ich Englisch können? Und ich muss auch schon mal ein Datacenter irgendwie angefasst haben zumindest.
Also davon tatsächlich Englisch. Ohne Englisch geht es bei uns tatsächlich nicht, weil allein im Interviewprozess, es wird kein rein deutscher Prozess, da ist die erste Schwierigkeit und man ist immer in Teams, wo, also wir sind hier die Minderheit an Deutschsprachigen, muss ich klar sagen. Dann von der Ausbildung, wir haben auch tatsächlich Leute, die mal Chemie oder Biologie studiert haben und dann halt aber in diesen, erst so als, nicht Fabrikleiter, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die halt dann so verantwortlich für die Produktion waren und dann in den Bau reingerutscht sind. Wir haben auch Leute, die über eine Ausbildung, in Deutschland gibt es ja dann, dass man seinen Meister macht, Fachwirt und sich darüber qualifiziert. Also deshalb, das Studium würde ich mal so, also eine Ingenieurswissenschaft oder ein Handwerk mit entsprechender Weiterbildung, würde ich jetzt mal sagen. Datencenter-Bereich ist schon immer der Wunsch. Wie gesagt, gibt es nicht jetzt noch nicht ganz so viele am Markt, aber auf jeden Fall Großprojekte. Das wäre schon wichtig. Also jemand, der jetzt irgendwie bis jetzt nur bei einem deutschen Bauunternehmen Reihenhäuser gebaut hat, zumindest für eine Seniorrolle schwierig. Bei Juniors, klar, da stellen wir dann eher nach Potenzial ein, aber da geht es ja im Datencenter-Bereich allein ein Line-Side-Team zu managen mit über 30 Leuten. Und das ist halt schwierig, wenn man jetzt eher so Häuser gebaut hat. Also das ist Großprojekte, würde ich jetzt mal sagen, die, sage ich mal, von den technischen Gewerken sehr komplex sind. Das ist schon so eine, ja, so ab dem Mid-Senior-Level. So ein Must-have,
ja. Die Frage wäre nämlich, wie definiert ihr Großprojekte? Ja? Also der muss jetzt nicht die Elfi gebaut haben, aber zumindest mal ein Büroobjekt angefasst haben.
Ja, also da, genau. Das, es ist immer schwer zu sagen. Also ich will jetzt gar keine Eurosumme nennen oder so, aber schon so ein Wolkenkratzer oder Fabrikanlagen, Logistikanlagen ist ja so in den, zu Corona-Zeiten war das ja so der Boom ein bisschen in Deutschland. Das kommt schon gleich gerade so diese von dem großen A, die sind ja sehr hoch spezialisiert, das Innenleben auch mit den ganzen Robotern, das kommt schon so ein bisschen in die Nähe von einem Datencenter. Sowas sollte schon im Lebenslauf zu finden sein.
Und das heißt auch, wenn ihr ans Ausland denkt, hast du vorhin schon erwähnt, dann sind es nicht die Qualifikationen, die man mitbringt, sondern eher die praktische Erfahrung,
ja,
die jemand
die Projekte mitgearbeitet hat. Das ist das, was ich sage. Wir gucken jetzt auch nicht, also ich mache jetzt kein Assessment, wie gesagt, das ist dann ein anderes Thema vom Staat, aber ich mache kein Assessment, der hat jetzt in dem und dem Land, ist das eine anerkannte Uni in Deutschland? Das interessiert mich nicht. Wenn der da weiß, okay, das war irgendwie eins der größten Datencenter in Dubai, wo er dran beteiligt war und kann das auch wirklich glaubhaft mit Referenzen versichern, dann ob der seinen Studienabschluss jetzt bei uns am Ende als Bachelor oder Master anerkannt ist, das ist uns dann egal, genau, ja.
Ich bin eine gute Fee, liebe Eva, und du hast jetzt drei Wünsche frei an Politik, Behörden oder Wirtschaftsverbände.
Oh je.
Du darfst dir drei Dinge wünschen, die dein Leben einfacher machen würden.
Okay, also Digitalisierung in den Ausländerbehörden, da könnten wir viel mehr Bewerber auch eine Chance geben, weil manchmal ist es zeitkritisch, da müssen wir auf einen EU-Pass leider gehen. Das wäre mein allergrößter Wunsch, Digitalisierung aufbauen. Dann an die Wirtschaftsverbände, dass man einfach über der Branche hinweg zusammenarbeitet, weil ich glaube, dann kann man noch stärker Interessen der Wirtschaft generell, nicht nur der Baubranche oder welcher Branche auch immer durchsetzen, dass man da so ein bisschen mehr zusammenarbeitet und Druck aufbaut. Ich glaube, das wäre einer der größten oder ein großer Wunsch von mir. Was war es? Politik, Wirtschaftsverbände und
Behörden. Das hast
Behörden.
Du gerade, ne?
Genau.
Schon in den Ring geschmissen.
Ja, Politik, dass man das Thema Internet, das hört sich jetzt an, als wären wir 2000 stehen geblieben, aber dass man das ganze Thema Energie, Internet ein bisschen ernster und ein bisschen mehr in den Mittelpunkt schiebt. Also ich glaube, es wird jetzt schon mehr gemacht, aber wir haben halt immer noch das Problem, dass so große Bauvorhaben oft steht und fällt damit. Wie ist denn die Energieversorgung vor Ort oder da? Immer noch so ein paar, wie sagt man, Zweifel sind, kann Deutschland das überhaupt uns mit Energie versorgen? Also ich glaube, das ist auch ein großer Wunsch für die ganze Branche, dass da Deutschland das so ein bisschen, die ganze Infrastruktur ein bisschen ernster nimmt.
Das ist zweifellos der wichtigste Punkt gerade für Datacenter, ne?
Ja,
Stromversorgung.
Stromversorgung, ja, das ist, ja, das stimmt.
Und für deine Branche gesprochen, was glaubst du, wird sich in den nächsten 5 Jahren gerade im Recruitment von so Hightech-Bau verändern?
Also ich glaube, wir müssen noch internationaler werden. Das wird sich definitiv verändern. Es wird noch mehr über so den verdeckten Markt laufen, weil die Leute, die in dem Bereich schon sind, die suchen nicht, die werden gefunden. Dass da Empfehlungsprogramme immer wichtiger werden, weil, also das kriege ich schon mit, man kennt sich, die kennen sich alle hier. Auch wenn die erst seit einer Woche bei Linesight sind, die treffen hier 10 Leute, mit denen sie schon auf der Baustelle waren. Das wird sich definitiv verändern und so die klassische Stellenanzeige wird, glaube ich, immer mehr aussterben für die wirklich Seniorrollen.
Gibt es die überhaupt noch, ehrlich gesagt?
Ja, sie gibt's noch. Also tatsächlich für so Jünger, also für so Einstiegspositionen laufen die auch noch ganz gut. Aber ja, wenn wir jetzt irgendwie einen Projektdirektor suchen, eine Führungskraft, wir posten es klar, dass man am Ende, wenn man jemand bei LinkedIn gefunden hat, dem einen Link schicken kann. Aber ja, da kommt nicht viel bei rum.
Ist natürlich auch ein Placement für euch dann, ne? Also damit zeigt man natürlich auch, das ist ja auch Marketing, ne?
Genau,
Also
Marketing. Also man macht es trotzdem, wie gesagt, dass man es einfach mal sieht, wenn man jemanden Kandidaten hat. Ah, guck mal auf der Homepage, da ist die Stelle. Wenn es dich interessiert, lass mal weitersprechen. Aber dass da jetzt proaktiv Bewerber reinkommen, weniger.
Wenn du, meine letzte Frage, wenn du so jungen Ingenieuren oder Quereinsteiger einen Rat geben könntest,
Ja.
die Bock haben auf solche Hightech-Projekte, welcher Rat wäre das?
Stellt euch international auf. Das ist der größte Rat. Sucht euch Trainingprogramme bei internationalen Projekten. Geht mal ins Ausland für ein Praktikum. Wenn es Deutsche oder Deutsch-Muttersprachler sind, habt keine Angst davor, Englischkurse zu machen. Umgekehrt, wenn ihr als International nach Deutschland gekommen seid, um hier die Ausbildung zu machen, arbeitet an eurem Deutsch. Auch wenn ihr in einer Stadt wie Frankfurt lebt, hier braucht man kein Deutsch, um klarzukommen, aber nehmt es ernst. Das kann ich sagen. Und ja, stellt euch international auf, versucht, an den Hochschulen gibt es ja auch manchmal so interkulturelle Kurse, nimmt das wahr, natürlich neben den guten Noten im Studium, darf man natürlich nicht vergessen. Aber ja, stellt euch international auf. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man raten kann.
Sehr gut. Ich werde jetzt erstmal meinen Bubble-Account reaktivieren und mal wieder eine Sprache lernen, habe ich
Ach
mir
so,
jetzt fest
okay, ja, dann habe
vorgenommen.
ich
Ja.
wenigstens eine motiviert.
Ja. Vielen Dank, liebe Eva, dass du mein Gast warst, weil ich
Danke,
finde, es ist ein
André.
sehr spannender Bereich. Alle reden immer über Datacenter, aber es müssen ja auch schließlich irgendwelche Leute bauen, entwickeln und sich
Das
damit
stimmt.
auskennen. Ne? Man redet immer nur darum, ja, man kann die Abwärme dann irgendwie nutzen, damit kann man doch irgendwie noch heizen und
Ja.
das sind alles sehr viel Konjunktive, die da noch drin sind.
Das stimmt, das stimmt. Man muss erst das Grundstück finden, wo überhaupt Strom ist, dann kann man die Wärme, die übrig bleibt, auch noch weiter nutzen. Das stimmt.
So ist es. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Vielen Dank, André, dass ich da sein durfte.
Das war sie, unsere neueste Folge des InTalk-Podcasts, diesmal mit Eva Bibler von Linesight. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören ein bisschen Spaß gemacht und bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie noch weitere Folgen hören möchten, dann können Sie das gerne bei Spotify oder sämtlichen anderen Podcast-Plattformen tun oder auch auf www.immobilienmanager.de. Abonnieren Sie gerne unseren Newsletter oder vielleicht sehe ich Sie ja im März bei unserem Award. Ich würde mich freuen. Bis bald. Tschüss.